You mean the old woman I saw tonight wasn't Mrs. Bates?
She's as harmless as one of those stuffed birds.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen! Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Film-, Fernseh- und Serienbranche arbeiten. Und warum nicht-deutsche Serien und Filme? Because we better don't shit where we wanna eat.
Right.
Right. Willkommen zurück, hoffentlich. Wie immer vorab kurz die zwei Spielregeln des Podcasts. Quasi. Also zum einen sind wir nicht spoilerfrei. Das heißt, ihr solltet den Film, den wir heute besprechen, besser gesehen haben. Und Anne und ich haben vorher nicht darüber gesprochen, wie die jeweils andere den Film denn fand. Das heißt, wir starten hier genauso ohne Ahnung rein, wie ihr. Heute haben wir einen Film dabei. Welchen Film haben wir denn dabei, Anne?
Psycho oder im Originaltitel Psycho. Und zwar der von 1960. Das heißt, ja, hey, wir sind nicht spoilerfrei. Aber wer es bis jetzt noch nicht geschafft hat zu gucken oder anders, vielleicht hört ihr diese Folge und wir machen euch Appetit darauf, sich diesen
oder
wirklich, das kann man glaube ich sagen, wirklich alten, aber nicht minder sensationellen Film sich anzugucken. Und damit habe ich ja eigentlich auch schon deine Frage vorweggenommen, aber bitte stell sie.
Wie hat dir denn gefallen?
Ja, also es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Ich hatte den Film auch nicht zum ersten Mal gesehen und ich glaube du auch nicht. Wir sind ja beide Alumni von Filmhochschulen. Ich glaube, wer eine Filmhochschule in Deutschland besucht hat oder irgendwo besucht hat auf der ganzen Welt, wird diesen Film sehr wahrscheinlich gezeigt bekommen haben.
Ja.
Und jetzt aber nochmal zu sehen und natürlich mit der Analysebrille auf. Also es gibt ein paar Sachen, über die kann man reden. Das werden wir heute tun. Mhm. Aber unterm Strich reihe ich mich in die weltweite CineastInnen-Meinung ein. Es ist natürlich ein Meisterwerk von Alfred Hitchcock. Punkt.
Ja, absolut. Was soll ich da sagen? Ist er. Ich habe ihn auch tatsächlich länger nicht gesehen. Und es ist interessant, ich habe an einigen Stellen gedacht, ach so, das hatte ich glatt vergessen. Und dann finde ich wiederum spannend, warum vergisst man diese einen Stellen vielleicht ist es auch was Persönliches, aber die waren wohl nicht so erinnerungswürdig und andere Stellen natürlich extrem.
Hattest du die Duschszene vergessen? Die Duschszene hattest du vergessen. Die hat sie gar nicht mehr am Schirm.
Ja, ne? Das kam mir völlig, also das habe ich, also weiß ich auch nicht. Das, naja, gut.
Nee, aber welche Szene hattest du vergessen?
Ja, also war das Szene ist vielleicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass ich habe angefangen zu gucken und dann dachte ich so, ach ja, die braucht ja eine halbe Stunde, bis die überhaupt bei Bates Motel auftaucht, die Marion Crane. So meine ich das eher. Mhm. Ach genau, dann ist da ja auch noch die Nummer, dass sie da einschläft am Straßenrand und dann der Polizist auf sie aufmerksam wird. Ach und dann, ja.
Das hatte ich vergessen. Ja. Den creepy Polizisten hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, der hat mich nochmal richtig gerissen jetzt. Wie beim ersten Mal gucken.
Ja, auch dieser lange Moment, dass sie verkauft ihr Auto. All das ist so ein bisschen, ich vergesse das immer. Bei mir beginnt der Film im Motel. So. Und das ist natürlich spannend. Und da möchte ich auch mit dir drüber reden. Das zum einen. Ich vergesse auch immer wieder, dass dann am Ende ihre Schwester und ihr Freund dann da zusammen auf eigentlich anfangen zu ermitteln. Das irgendwie es ist alles richtig und ich bin dann auch dabei in dem Moment, aber es bleibt nicht so markant hängen. Ich glaube, weil dieser Film so viele überraschende Momente hat und so extrem herausstechende Momente, dass dann diese leiseren Momente, in denen ein bisschen ermittelt wird und viel geredet wird und dann findet man irgendwie raus, dass da was nicht stimmt, einfach dagegen, das bleibt nicht so haften. Das ist so meine Theorie dazu.
Mhm.
Aber, oder hast du dich also an alles erinnert, außer dass sie da diesen creepy Polizisten noch beginnt?
Nein, natürlich. Aber das geht mir mit jedem Film und jeder Serie so. Also ich habe das Gefühl, ein halbes Jahr nach Gucken weiß ich schon kaum mehr, wie die ProtagonistInnen hießen. Also das ist ja einfach, das muss man ja auch dazu sagen, wir konsumieren ja auch einfach wahnsinnig viele Geschichten. Ob das Filme sind, Serien, Hörspiele, Romane, Games. Also wir konsumieren wahnsinnig viel und da bleibt dann halt im Langzeitgedächtnis auch wirklich nicht so viel haften.
Ja.
Also nur die ganz krassen Szenen. Ja. So, also ich denke mal, die Duschszene oder wie sie gerne im Englischen genannt wird, The Shower Killing oder The Murder in the Bathtub. Also es gibt mehrere Ausdrücke für, ich sag jetzt einfach weiter, die Duschszene. Die bleibt natürlich haften.
Ja,
also wer die nicht mehr auf dem Schirm hat, also come on. Aber zum Beispiel, dass dieses, ich war gut unterhalten, dass dieses Auto dann so in diesem Moor versinkt.
Doch, das wusste ich noch.
Irgendwie.
Das wiederum hatte ich mir gemerkt. Das fand ich so. Da habe ich mich schon drauf gefreut.
Du hast eben das schon angedeutet oder vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden, dann korrigier mich, aber lang. Ich finde, es gibt viele Szenen, die sehr lang sind, die sehr langsam erzählt sind. Again, der Film ist von 1960. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir haben natürlich jetzt im Jahr 2026 ganz andere Sehgewohnheiten. Ich sag nur TikTok, Aufmerksamkeitsspanne von was? Unter 30 Sekunden.
Mhm.
Aber also viele Szenen in diesem Film sind sehr, sehr lang. Zum Beispiel, also ich habe das Gefühl, diesem Auto guckt man ja beinahe in Echtzeit zu, wie es in diesem Sumpf versinkt, ebenso gefühlt. Für mich war es gefühlt Echtzeit, wie Norman Bates das Badezimmer säubert.
Ja.
Also da guckt man auch recht lange zu, wo man heutzutage wahrscheinlich sagen würde, das erzählt man elliptisch.
Ja.
Heißt, man springt in der Handlung etwas weiter vor. Oder auch die Szene, wo sie beim Abendessen bei Norman Bates sitzt, in diesem Raum mit diesen ganzen ausgestopften, diese Dialogszene ist irre lang.
Ja, das ist alles sehr lang. Ja.
Irre lang. So, das meine ich das wertend? Nee, also das ist einfach, habe ich schon gesagt, dass der Film von 1960 ist? Also so war das einfach.
Ein, zwei Mal,
damals, ne? Das sieht man halt heutzutage mit modernen Augen einfach ein bisschen anders, tut dem Film aber keinen Abbruch, wie ich finde.
Das stimmt. Ich musste so ein bisschen dran denken, an den Satz Film loves contrast.
Mhm.
Eigentlich bedeutet der, dass man innerhalb eines Films was kontrastiert. Also zum Beispiel, wenn man heute einen Film machen würde und man lässt den 1960 spielen, aber man legt Hip-Hop-Musik drüber aus den 90s zum Beispiel. Das ist gemeint. Ich musste jetzt aber daran denken, weil den letzten Film, den wir für schon gesehen besprochen haben, war Zoomania 2. Da haben wir darüber gesprochen, was für eine extrem hohe Schnittfrequenz dieser Film hat und ob sie es vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben haben, um die ganzen TikTok geprägte Generation mit hineinzukriegen. Und dann auf Psycho umzustellen. Und ich glaube, ich habe tatsächlich keinen anderen Film gesehen. Das war für mich schon alles klar. Okay, also wieso das ganze Hirn einmal umschreiben? Es ist ein ganz anderes Tempo, aber es ist ja dennoch spannungserzeugend. Man wird trotzdem hineingesogen. Also zum Beispiel, wenn Arbogast, grandioser Name, by the way, der Private Investigator, der beauftragt wurde, Marion Crane zu finden und die $40,000, die sie gestohlen hat, der steht ja gefühlt 3 Stunden bei Norman Bates im Büro und redet mit dem und die machen nichts, also es ist auch eigentlich, ich glaube, es ist fast immer dieselbe Einstellung, ne? Es ist eigentlich nur, er sagt was. So. Und trotzdem ist es faszinierend zu sehen, wie er aus so ganz kleinen Unstimmigkeiten herausarbeitet durch dieses eine Gespräch, dass Marion Crane tatsächlich hier war. So.
Mhm.
Am Anfang kommt er rein und da sagt so, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht so. Und irgendwie nach 10 Minuten hat er die ganzen Infos. Und das ist auch faszinierend. Obwohl, so gesehen, nicht viel passiert. und nur zwei Leute miteinander reden. Und trotzdem war ich immer so, ach krass, und jetzt, ach shit, der hat den Satz gesagt. Oh Gott, und ja, oh wow, er hat die Handschrift. Er hat einen Zettel dabei mit ihrer Handschrift. Das heißt, selbst wenn sie sich unter dem falschen Namen eingetragen hat, wird das jetzt auffliegen. So, diese kleinen, so, also ich finde es ja auch krass, es sind so ganz kleine Puzzle-Pieces, die alle dazu führen, dass eben am Ende Bates nicht davonkommt. Und dann gibt es so Schockermomente wie die Duschszene. Mhm. Oder Arbogast fällt die Treppe runter in diesem auch sehr berühmten Shot und wird auch noch umgebracht. Das sind alles so extrem, also so, das ist auch da okay, dann komme ich jetzt doch wieder zurück zu Film Loves Contrast. Das ist auch kontrastierend und funktioniert halt total so.
Mhm. Drehbuch, ich nenne jetzt einfach mal den Namen, weil du gerade völlig zu Recht gesagt hast, dass die Dialoge sehr gut sind.
Ja, bitte.
Drehbuch.
Bitte.
Das Drehbuch hat geschrieben ein Mann namens Joseph Stefano. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
Ja.
Es gibt einen Roman, einen gleichnamigen Roman, der die Vorlage für dieses Drehbuch und damit für diesen Film war. Wen wir aber auch noch herausstellen müssen, wir haben den Namen Hitchcock natürlich schon genannt. Er hat die Regie geführt. Aber Psycho, Psycho lebt ja auch sehr von der Musik.
Ja.
Gerade auch in der Duschszene. Und Bernard Herrmann hat die Musik komponiert. Und diese hohen Streicher in der Duschszene, ihr habt sie jetzt, also wer den Film gesehen hat, hat vor seinem geistigen Ohr jetzt diese Streicher, hört diese Streicher. Und natürlich auch, da muss man dazu sagen, die Schnittfrequenz in der Duschszene ist natürlich
ja
erhöht. Das ist völlig klar.
Mhm.
Und es ist ja in dem Sinne kein, also es ist ja kein Splatter-Movie. Wir sehen nicht, wie ein Messer in menschliches Fleisch eindringt. Es wird vorher weggeschnitten. Also diese Montagesequenz ist ja einfach schon in die Filmgeschichte eingegangen, weil viel mehr in unseren Köpfen passiert, als der eigentliche Horror, den man explizit auf der Leinwand sieht. Und es ist einfach, auch deswegen ist diese Duschszene absolut ikonisch. Fun Fact, ich habe zwei Anekdötchen und die erste Anekdote
ja
feuer ich jetzt hier schon
ja
raus.
Bitte.
Ich weiß nicht, vielleicht wusstest du es schon, ich wusste es nicht. Also, der Film ist ja schwarz-weiß. Da würde ich gleich auch noch mal gerne mit dir drüber sprechen.
Mhm.
Weil das für 1960, könnte man ja denken, war das kein Standard mehr unbedingt,
nee,
schwarz-weiß. Aber dieser Film ist in schwarz-weiß gedreht, aus Gründen, sprechen wir gleich drüber. Das heißt, das Blut, was wir in der Badewanne, in der Duschszene, in den Abfluss laufen sehen, das ist logischerweise bei schwarz-weiß nicht rot.
Ja.
Und was haben Sie dafür benutzt? Das war nämlich die große Frage. Hat man Schweineblut benutzt oder irgendetwas anderes? Nein.
Was hat man
was Sie benutzt haben?
Nein.
Sie haben, und das finde ich sensationell, ist natürlich jetzt hier Schleichwerbung, aber wir nennen Ross und Reiter, Sie haben Schokoladensirup von Hershey's genommen.
Wow. So. Okay. Es gibt auch noch Schokoladensirup von anderen Marken.
Natürlich.
Schätze ich. In dem Fall davon. Wow. Ja, interessant. Ja, ja, genau. Mit dem Schwarz-Weiß, du musst halt anders arbeiten. Mhm. Ja. Das habe ich auch nicht gewusst. Interessante Anekdote. Danke dafür.
Sehr gerne. Hitchcock hat übrigens gesagt, also es gab mehrere Gründe, warum er sich für Schwarz-Weiß entschieden hat. Da gehen wir jetzt direkt mal drauf ein.
Ja.
Er hat wohl, also Quelle ist das Internet, aber ich gebe das gerne wieder, weil ich es nachvollziehbar finde. Er hat wohl mal in einem Interview gesagt, einer der Gründe, sich für Schwarz-Weiß zu entscheiden, wäre gewesen, dass die Duschszene, die er natürlich in seinem Kopf schon gesehen hat, bevor er sie gedreht und geschnitten hatte, also das in Farbe zu drehen, also da wirklich rotes Blut zu zeigen, das wäre wahrscheinlich zu krass. Und er hatte das Gefühl, es soll eh schon eine Schockerszene werden,
ja,
aber dann doch wenigstens in Anführungszeichen ein bisschen abgeschwächt in Schwarz-Weiß. Und es ist einfach so, also 1960 ist dieser Film in die Kinos gekommen und das war eine Zeit, da gab es durchaus schon den Farbfilm.
Ja.
Die Entscheidung für Schwarz-Weiß hatte neben der blutigen Farbe sicherlich auch budgetäre Gründe. Also dieser Film, Paramount hat Mr. Hitchcock nicht mit Geld beworfen.
Ja.
Wie so häufig, ne? Filme, die in die Geschichte, in die Filmgeschichte eingegangen sind, hatten ja häufig eine schwierige Genese- und Entstehungsgeschichte. Also sagen wir es, wie es ist. Wenige Leute haben an diesen Film geglaubt und waren nicht gewillt, so wahnsinnig viel Geld da zu investieren. Und da war Schwarz-Weiß durchaus eine budgetäre Entscheidung, weil es günstiger war als Farbfilm. So, und jetzt, Lisa, ich liebe unseren Podcast, weil ich so viel dabei lerne.
Ja.
So, wirklich. Weil, vielleicht wusstest du es, ich wusste es nicht und ich finde, das ist sensationell. Psycho war für 4 Oscars nominiert.
Mhm.
Spoiler, er hat keinen einzigen gewonnen. Auch das ist wieder einer von den Meisterwerkfilmen, die keinen Oscar mit nach Hause nehmen. Und er war nominiert in den Kategorien Regie, beste Nebendarstellerin und Kamera und Szenenbild Schwarz-Weiß. Also in den Kategorien für Kameragestaltung, Bildgestaltung und Szenenbild Schwarz-Weiß. Und da dachte ich so, hä? Und dann habe ich das mal recherchiert. Wusstest du, dass es in den 60ern, weil Farbfilm und Schwarz-Weiß da eine Zeit lang parallel liefen, bei den Oscars in den Kategorien Kamera und Szenenbild, dass es 2 Kategorien gab.
Ah.
Wusstest du das? Ich wusste es nicht.
Wow.
Und zwar beste Kamera gab es von 1939 bis 1966 in den beiden Kategorien für Schwarz-Weiß-Filme und für Farbfilme.
Wow. Keine Ahnung gehabt.
Ebenso für Szenenbild von 1940 bis 1966. Und erst seit 1968 gibt es die beste Bildgestaltung, also Kamera, nur noch in Anführungszeichen in einer Kategorie. Seit 1968 wird nicht mehr differenziert zwischen Schwarz-Weiß-Film und Farbfilm.
Wow. Nee, ich hatte keine Ahnung. Wenn man bedenkt, dass wir beide Abschlüsse haben von Filmhochschulen.
Ja.
Man lernt nie aus. Es ist äußerst spannend. Ja.
Wieder was gelernt.
Ich habe auch noch eine Anekdote.
Oh ja.
Und es ist eine Referenz zu einer unserer anderen Folgen. Und zwar, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr welche. Erinnerst du dich, dass ich schon mal erwähnt hatte, dass ich meine, es wäre in den 50s, 60s und davor auch so gewesen, dass im Kino die Filme durchliefen?
Ja.
Ne?
Ja.
So, das hatte ich schon mal erwähnt. Und dann habe ich mich dunkel gekramt im Gehirn, dass es meiner Meinung nach, ich meine auch, ich hätte es gesagt, durch Psycho dazu gekommen wäre, dass das aufgehoben wurde. Dass Hitchcock darauf bestanden hat, dass niemand mehr in den Film eingelassen wird, wenn er einmal gestartet ist.
Ja.
Das war absolut unorthodox. Das hat er sich vertraglich zusichern lassen, dass die Kinos das so umsetzen mussten. Aus mehreren Gründen. Niemand erwartet ja, dass Marion Crane umgebracht wird in dem Moment. Also es ist ja ein absoluter Schock. Man denkt ja, es geht jetzt, wir sind hier, die Hälfte des Films ist um. Es geht darum, dass diese Frau 40.000 Euro gestohlen hat.
Nicht so. Euro, Dollar.
Der Film dreht, Dollar, danke, Dollar. Der Film dreht sich ja zum Midpoint, was auch oft dramaturgisch so ist. Einmal um 180 Grad, plötzlich ist alles anders. So, klassische Dramaturgie, dennoch aber nicht erwartbar. So. Und das Argument war natürlich, dass wenn man diesen ganzen Vorlauf nicht hat, wenn man nicht mit Marion Crane so einsteigt und mit ihr mitfühlt und in ihre Geschichte einsteigt, dann hat diese Szene nicht den gleichen Punch. Sie ist natürlich immer noch ein Schock, so wie sie gemacht ist und weil sie auch als Beginn des Slasher-Films gilt. Aber der ganze dramaturgische Aufbau, und das ist ja unser Department, all das funktioniert halt nicht mehr. Der ganze Spannungsbogen, also es ist einfach, die Hälfte der Wirkung ist weg, locker. Wenn du 5 Minuten später reinkommst, so, also du kannst das alles überhaupt nicht verorten. Aber damit wurde da ein neues Prinzip in den Kinos eingeführt wegen Psycho.
Das wäre auch meine zweite Anekdote gewesen. Ich warte darauf. Hast du auch das Hitchcock-Zitat? Ah! was genannt wurde? Weil ich habe gelesen, dass an den Kinokassen oder im Kinovorraum wurden Audioaufnahmen von Mr. Hitchcock an die Zuschauenden abgespielt, dass er auch gesagt hat, wenn man den Film gesehen hat und wenn man aus dem Kino rausgeht, im Sinne von, hey, erzählt das bitte nicht irgendwie, erzählt euren Freunden, Bekannten, Verwandten nicht das Ende, weil sonst haben die irgendwie keine coole Experience mehr. Und das Zitat, was überliefert ist, heißt, please don't give away the ending, it's the only one we have. Und das finde ich einfach sehr, sehr passend. Oh mein Gott, was glaubst du? Mr. Hitchcock hätte ja wahrscheinlich die totale Krätze bekommen, wenn er zu unseren Zeiten gelebt hätte, oder? Social Media, hier mal schnell ein Tweet, heißt es überhaupt noch Tweet? Also du weißt, was ich meine, ne? Hier mal schnell was gepostet und da, also die Nummer mit, erzähl's bitte nicht weiter und schickt einfach alle Leute, die ihr kennt, ins Kino, aber sagt ihnen nicht, wie es Ende ist. Das funktioniert ja heutzutage auch eher schlecht.
Ja. 65 Jahre, alles sehr anders.
Ja, das stimmt wohl. Du hast schon eben völlig zu Recht gesagt, aber ich würde gerne nochmal den Terminus in den Raum werfen. Ne? Es gibt einen radikalen ProtagonistInnenwechsel.
Yes.
Also es ist so, dass wir ja zu Beginn, wir denken ja, Marion Crane ist unsere Hauptfigur.
Absolut.
Mit der wir jetzt mitfühlen, mitleiden, mitzittern, die, wie von dir völlig zu Recht gesagt, zum Midpoint hin ermordet wird. Also unsere Hauptfigur wird ermordet. Und das war 1960 sicherlich ein Schock, aber ein paar Jahrzehnte später, wir erinnern uns, ich nenne jetzt einfach ein Beispiel, das ist mehrfach in der Filmgeschichte dann nochmal aufgetaucht, aber man ist immer noch, finde ich, jedes Mal wird man kalt erwischt, weil man ja so viel Zeit, also zumindest die ersten 45 Minuten dieses Films, aber auch so viel Emotionen, die emotionale Anbindung an die Hauptfigur investiert. Und dann stirbt die. So, das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern kann, dass es mich richtig gerissen hat, war Game of Thrones.
Ja.
Ned Stark. Mhm. What? Ned Stark überlebt die erste Staffel nicht?
Ja.
Wie soll's denn weitergehen? Also es ging dann weiter.
Es ging schon noch um einiges weiter.
Es ging dann schon noch ein bisschen weiter. Aber also dieser, dass du deine vermeintliche Hauptfigur, oder nee, sie ist deine Hauptfigur, sie ist dann nur leider nur die Hälfte des Films präsent, dass du die umbringst, das ist schon krass.
Ja, das war auf allen Ebenen so. Es war auch so, die Leute haben wirklich geschrien im Film bei der Duschvorhang-Szene. Ja, ich glaube, die verschiedensten Benennungen dieser Szene. Aus all diesen Gründen. Aber dieser extremste, also da mal von der Gewalt abgesehen, es konnte ja nicht sein. Also so
denkt man, ne? Das kann doch nicht sein. Das ist doch unsere Hauptfigur.
Ja, und wie soll's denn jetzt, und wo soll es denn jetzt hingehen?
Genau.
Und es ist immer noch ein Mittel, das, also auch wenn man es kennt, und natürlich kennt man es, und trotzdem wirkt es. Weil die emotionale Anbindung, die man an eine Figur erschafft, ist einfach immens und stark. Und natürlich folgt man der immer. Niemand geht ja jetzt rein in einen, vor allem in einen Film und sagt so, ich versuche mich mal nicht zu sehr emotional anzubinden, auch wenn alles, was die FilmemacherInnen aus allen Departments da oben, dass sie natürlich genau das von mir wollen. Weil es könnte ja sein, dass hier zum Midpoint die Figur umgebracht wird, weil ich weiß ja, das kommt schon mal vor. Das passiert ja nicht.
Richtig.
So. Das ist halt wirklich sehr spannend, dass das eigentlich immer wieder funktioniert. Gut eingeworfen bei Game of Thrones, wenn du bei einer Serie bist und du merkst irgendwann, das ist ein Prinzip, jede der Figuren könnte potenziell in jeder Folge sterben, dann läuft es sich schon irgendwann auch ein bisschen tot. Da müssten wir vielleicht mal eine Staffel von Game of Thrones
analysieren. Ich sag nicht nein.
Könnte man durchaus machen. Aber der Effekt hier ist halt wirklich extrem. Und jetzt ist natürlich das Spannende. Wenn du deine Hauptfigur wortwörtlich aus dem Film nimmst, dann muss ja deine Anbindung an jemand anderen übergehen. Und es ist erstmal Norman Bates. Und das funktioniert ja aus mehreren Gründen. Ist ja sehr spannend, da mal reinzugucken. Also es funktioniert zum einen, weil er ja so völlig geschockt ist, dass seine Mutter sie umgebracht hat. Mhm. Das heißt, er ist ja der geschockte Sohn, der jetzt irgendwie versucht, seine Mutter zu schützen. Also davor zu retten, nicht als Mörderin im Gefängnis zu landen. Du bist daher von der Einstellung her schon mal bei ihm. Mhm. Obwohl du natürlich davor noch so dabei bist. Meine Marion ist, Marion bin ich, oh, sie ist tot. Deswegen kannst du schon mal übertreten zu ihm. Und aber auch durch diese eine Szene, die es vorher gibt, in der sie sich mit ihm unterhält und er sein Leben schildert. Sie sagt wenig, sie hat Mitgefühl mit ihm und er spricht aber ganz viel von sich. Wenn es die Szene nicht gäbe und man nicht wüsste, Gott, der hat aber auch das ist jetzt hier aber auch ein Leben, ne, mit der kranken Mutter und offensichtlich ist das eine sehr schwierige Beziehung und ne, so der arme Junge, der ist hier irgendwie an dieses ganze scheiternde Motel irgendwie gebunden mit seiner kranken Mutter. Nur deshalb funktioniert das. Du musst eine Vorarbeit leisten, damit dieser Übertrag funktioniert dann. Dass Norman Bates erstmal deine Anbindung an Norman Bates übergeht. Mhm. Würdest du dem so zustimmen?
Absolut. Absolut. Dieser Film, wenn man es jetzt mal so analysiert, hat ja einige gewagte Manöver im Repertoire. Ne? Also wir haben ja schon über den radikalen ProtagonistInnenwechsel gesprochen. Einhergehend, finde ich, widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, damit einhergehend gibt es ja auch einen Genrewechsel.
Ja.
Und nicht nur einen. Mhm. Also die Frage ist ja, was ist das eigentlich für ein Film? Also wir fangen ja an, die ersten 45 Minuten, du hast es schon gesagt, Marion Crane unterschlägt 40.000 US-Dollar. Ich habe das übrigens mal umrechnen lassen. Weil ich dachte mir, 40.000 US-Dollar im Jahr 1960, was wäre das denn heutzutage? So Pi mal Daumen. Und das Internet hat mir die Rechnung ausgespuckt. Heutzutage, also ne, inflationsbereinigt und so weiter, wären das circa 450.000 US-Dollar.
Hui.
Das klingt in unseren modernen Ohren dann doch schon gleich ganz anders. Mhm. Und ich möchte der Vollständigkeit halber hinzufügen, es geht hier um die sogenannte Kaufkraft. Ne? Also was konnte man für 40.000 US-Dollar 1960 an Kaufkraft erwerben? Was wäre das heute? Heutzutage wären es ungefähr 450.000 US-Dollar. Es geht hier in dem Sinne nicht um eine Investition.
Ja.
Also wenn man 40.000 US-Dollar 1960 angelegt hätte, investiert hätte, wäre das wahrscheinlich viel mehr wert als 450.000. Es geht nur um die Kaufkraft. Und auch der Vollständigkeit halber, dieser Podcast bietet keine Finanzberatung. Das war einfach nur eine Hintergrundinfo.
Das ist korrekt, ja.
Also, wir fangen an. Die ersten 45 Minuten des Films ist Marion Crane mit ihren 40.000 US-Dollar im Grunde auf der Flucht.
Ja.
Ab dem Moment, wo sie ermordet wird, also allein diese Szene des Mordes kann man ja schon zu einer Horrorszene, als Horrorszene betiteln, wird es ja so richtig creepy und spooky. Und ich finde, da kippt es dann in so einen psychologischen Horror.
Ja.
Dann wiederum kommen aber der von dir eben schon zitierte und verehrte Private Investigator, also der Privatdetektiv.
Arbogast.
Genau, der kommt ja noch ins Spiel und der überlebt ja auch nicht. Also der stirbt ja dann auch relativ schnell.
Ja.
Und dann sind ja noch Lila, das ist die Schwester von Marion, und Sam, das ist die Affäre von Marion. Die beiden tun sich als Zweierteam zusammen und versuchen dann auch noch mal ein bisschen zu ermitteln, was denn da, wo Marion ist und was da passiert ist. Das hat ja dann schon wieder was fast von Ermittler-Krimi. Also es gibt auch einfach radikale Genrewechsel in diesem Film.
Ja, wild. Springt von A nach B. Naja, es ist, völlig. Ja. Und du hast damit auch noch mal gesagt, nachdem man sich, also die ersten 45 Minuten ist die emotionale Anbindung an Marion Crane. Dann wechselt man zu Norm Bates über, dann zu Lila und Sam, weil Arbogast ist nicht wirklich, wir sind natürlich eigentlich nicht, es ist interessant, man ist nicht auf Seite des Ermittlers, sondern auf Seite des schützenden Sohnes. So.
Ja.
Und dann geht es aber nochmal über an Lila und Sam. Mhm. Aber man ist halt irgendwie, also auch noch so halb bei Norman. Also es ist, also ich würde sagen, durch diese, also dieses permanente Weitergeben der Anbindung und man springt durch drei Genres gefühlt durch, ist es. Es funktioniert.
Ja.
Es, ich können aber auch aus Erfahrung sagen.
Uns, but it's magic.
Ja, it works. Wir können auch aus Erfahrung sagen, es wird einem abgeraten davon, ja, so viel herumzuspringen.
Ja.
Genre-Mixes sind schwierig. So heißt es oft. Und es funktioniert hier aber. Also es ist halt total spannend.
Ja. Also es kann funktionieren, muss aber nicht.
Ja. Aber es funktioniert natürlich durch... Klar, du bist an Marion dran. Du verstehst, warum sie es macht. Durch die erste Szene mit Sam. Ne? Sie ist verliebt in ihn und Geld ist ein Problem. Und sie will... das löst alle ihre Probleme.
Da habe ich gleich eine Frage. Mhm. Aber sprich bitte jetzt zu Ende.
Mhm. Sie ändert ja dann auch noch mal ihre Meinung durch das Gespräch mit Norman Bates. Das hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. Sie sagt ja, ich muss zurück nach Phoenix und hoffe, dass ich mich, ich bin da mal gerade falsch abgebogen, dass ich mich da wieder rausarbeiten kann. Das heißt, sie ist sozusagen noch geläutert und will wieder zurückfahren und dann wird sie also noch mal so doppelt und dreifach tragisch. Aber umso höher natürlich deine emotionale Anbindung auch noch, dass sie halt merkt, dass sie was Falsches gemacht hat. So. Und dass sie das korrigieren sollte. Das macht es ja emotional noch mal schlimmer, dass sie dann umgebracht wird.
Ja. Es ist tragisch eigentlich.
Ja, wirklich, ja. Also deine Frage.
Ja. Du hast gerade gesagt, man kann Marion Crane nachvollziehen, warum sie dieses Geld unterschlägt. Mhm, aufgrund der ersten Szene. Geldnot und so weiter.
Ja.
Ich habe eine Frage an dich, Lisa.
Bitte, bitte.
Vielleicht habe ich es übersehen. Vielleicht ist es mir entgangen.
Mhm.
Aber ich habe keine Antwort auf die Frage, wann genau fast Marion Crane den Entschluss, oh, die 40.000 US-Dollar hier in Cash, die bringe ich nicht zur Bank, die unterschlage ich.
Ja.
Also, dass sie Gründe dafür hat, dass man das nachvollziehen kann, ja, gekauft. Mhm. Aber ich vermisse den Moment, und das muss ja kein Dialogsatz sein, das kann ja auch nur ein Blick sein. Oder, also ich brauche eigentlich den kurzen Moment, wo ich sehe, wo ich verstehe, dass in dieser Figur dieser Entschluss reift und dass sie diese Entscheidung trifft, ich klaue jetzt das Geld.
Ja.
Hast du den wahrgenommen?
Finde ich super, dass du das fragst. Ich hatte mir nämlich auch einen Punkt aufgeschrieben und der heißt zu schneller Start.
Mhm.
Bei aller Langsamkeit, die gerne mal in so einer Szene passiert, ist das sehr, sehr gut eigentlich die Antwort auf meine Frage. Weil man kriegt eine Szene, in der man einmal erklärt bekommt, das sind ihre Beweggründe, ne? Das ist ihr Freund, der hat Geldprobleme. Geld ist das Problem, warum sie nicht zusammen sein können.
Mhm.
Okay, alles klar, Problem, Motiv, Gesetz, direkt, erste Szene. Nächste Szene, sie ist bei der Arbeit. Das Geld kommt gleich zur Tür rein.
Mhm. Im wahrsten Wortsinn, ja.
So, dritte Szene, sie nimmt es und fährt.
Richtig.
So, also, das ist Plotpoint 1. Nee, ist nicht Plotpoint 1. Nee, ist, nee, das ist die Ankunft bei Bates Motel, oder? Das ist Katalysator? Ja, ist interessant. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Eigentlich hätte ich gesagt,
naja,
das ist echt der Point of No Return, so, also, aber deswegen, eigentlich ist es der Plotpoint 1, wenn sie losfährt.
Ja.
Da ist Bates Motel bei Minute 27. Irgendwo Mitte zweiter Akt. So, okay, gut. Habe ich mich kurz selber zurückanalysiert zu meiner Antwort. Und du hast völlig recht, es fehlt einfach der Schritt, dass sie es macht.
Ja.
Also warum? Also der Moment, der sich dafür zu entscheiden. Weil wenn ihr wird, sonst passiert halt in einer Szene, hier ist die Lösung und gleichzeitig entscheidet sie sich schon, ich nehme es. Also da sind zwei Dinge, die passieren und man sieht es
genau
nicht.
Und also diesen Plan, diesen ausgeklügelten Plan, dass sie quasi zu ihrem Chef geht und sagt, Also der Chef bittet sie, ich möchte nicht so viel Bargeld hier in der Firma haben, können Sie das bitte bei der Bank einzahlen? Und dann ist sie ja schon ganz schnell so smart, dass sie sagt, ich fühle mich übrigens nicht so gut. Also ich bringe das Geld gerne zur Bank, aber könnte ich danach bitte nach Hause gehen? Und das ist auch noch ein Freitag, wie passend. Das heißt, sie hat das Wochenende. Mhm. Und dann sagt er, ja, ja, dann gehen Sie nach der Bank nach Hause. Das heißt, es würde auch gar nicht auffallen, dass sie nicht sofort zurückkommt. Dann packt sie ihren Koffer. Also ist ja alles super smart. Und dann gibt's ja auch noch diese Thrill-Moment-Szene, wo sie im Auto sitzt. Also sie ist quasi schon in Anführungszeichen auf der Flucht und sie steht, ist das eine Ampel oder ist es ein Zebrastreifen? Also jedenfalls sie steht und vor ihrer Kühlerhaube laufen halt so ein paar Passanten rum.
Ja.
Von rechts nach links und links nach rechts. Und einer dieser Passanten ist ihr Chef.
Ja.
Und der sieht sie durch die Frontscheibe und die nicken sich noch so grüßend zu. Und dann siehst du, dass der Chef kurz zuckt so nach Motto, also es ist kein Dialog. Du siehst das im Gesicht, dass der denkt, hä? Die hatte sich doch gerade krank abgemeldet. Wieso sitzt sie denn jetzt im Auto? Genau. Also das ist ja auch so ein Thrill-Moment. Da wird etwas gesät, finde ich, was später gar nicht richtig geerntet wird, weil so richtige Konsequenzen gibt es ja eigentlich nicht daraus. Aber nochmal zurück. Mhm. Wann ist wirklich, also wann hat Marianne Crane beschlossen, okay, ich lüge den jetzt an, ich sag, ich fühle mich nicht gut. Ich bringe das Geld nicht zur Bank, sondern ich gehe nach Hause. Ich gewinne dadurch Zeit, dadurch, dass mein Chef denkt, ich wäre krank. Also das ist ja, also das sehe ich nicht. Also man weiß nicht, gab es diese Szene nie im Buch oder wurde sie gedreht und sie ist dem Schnitt zum Opfer gefallen. Das weiß man ja dann einfach manchmal hinterher nicht. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, das fehlt mir dann doch schon sehr. Also diesen Moment finde ich wichtig und den gibt's hier nicht. Und das finde ich schade.
Ja, also er soll wahrscheinlich irgendwo mit versteckt sein in der Szene, in der auch, also ist er ja
auch dann so angelegt.
Also ja, wirklich. Eben. Also soll man ihr im Gesicht ablesen oder ist es der Moment, wenn ihre Kollegin sagt so, ah ja, der hat ja sofort mit dir geflirtet, na ich schätze, er hat meinen Ehering gesehen und deswegen nicht mit mir. Ist das nochmal so der Hinweis von wegen, du bist ja nicht verheiratet, Marion, weil sie will ja Sam heiraten, das geht alles nicht, wegen Geldprobleme etc. Es ist auf jeden Fall nicht gut, weil es ist nicht klar da. So, man versteht natürlich, warum, aber es fehlt dieser Moment von und jetzt entscheide ich mich. Ja, da stimme ich total zu. Und das war mein Gefühl von, das ist ein relativ schneller Start. Aber die Szenen in sich sind natürlich langsam erzählt. So. Also, das ist kein Widerspruch, aber wenn es so klingt. Ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Apropos langsam. Mhm. Die Titelsequenz, das finde ich, ist auch ein wirklich ein Merkmal alter Filme. Wir sind es ja mittlerweile gewöhnt, egal ob das ein TV-Film ist, ein Kinofilm, eine Serie, also der Vorspann, die Sequenz, wo die Credits eingeblendet werden von den Hauptdepartments, das wird ja auf die Handlung gelegt. Also wir sind ja quasi schon in der Handlung, dann wird unten rechts mal eingeblendet der Name des Regiemenschen und unten links vielleicht der Name des Drehbuchmenschen, aber wir sind eigentlich ja schon in den Szenen, im Film, in der Geschichte drin. Nicht so hier. Also es gibt wirklich noch eine ganz klassische Titelsequenz und das heißt, wir reden von Texttafeln. Da gibt es keine Handlung, das wird nicht auf die Geschichte geblendet, sondern es sind 2 Minuten und 20 Sekunden, die sich zumindest in meinem persönlichen Empfinden länger angefühlt haben, wo du einfach wirklich die Namen der Hauptdepartments siehst als, ja, Texttafel ist vielleicht falsch, weil jetzt kratze ich nämlich die Kurve, warum erzähle ich das? Also zum einen ist es langsam erzählt, zum anderen, es sind ja gar nicht reine Texttafeln, sondern du erinnerst dich, ich möchte sagen, es ist schon eine Art grafische Animation.
Ja.
Also es gibt Linien, die sich treffen, kreuzen, auseinanderstreben, wieder miteinander verschmelzen, dann aber sich wieder voneinander lösen. So, und diese Titelsequenz hat Saul Bass gemacht. Sagt dir der Name Saul Bass was? Mir sagte er nichts, ich musste ihn recherchieren.
Nein, aber es ist so. Der Name Saul steht da, was los ist.
Bass,
schön.
Ja. Mhm. Saul Bass lebte von 1920 bis 1996 und war, Zitat, ein legendärer US-amerikanischer Grafiker und Filmemacher. Mhm. Und Saul Bass, der Name kommt jetzt ganz häufig in Zusammenhang mit Filmplakaten oder Filmvorspänen, die wie eigenständige Kunstwerke funktionieren. Also
der
hat sich Gedanken gemacht, wie könnte man grafisch die Geschichte, die erzählt wird, darstellen in einer Titelsequenz.
Ja.
Und diese, habe ich ja eben schon gesagt, diese Linien, die zueinander finden und dann sich aber wieder trennen, die sollten quasi schon, Achtung, wir sind nicht spoilerfrei, die sollten quasi schon die Spaltung der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren, nämlich Norman Bates, diese innere Zerrissenheit verdeutlichen.
Okay.
Und darum ist auch die Titelsequenz von Psycho in die Filmgeschichte eingegangen.
Ah ja, habe ich überhaupt nicht hergestellt, diese Verbindung zwischen der inneren Spaltung, der Persönlichkeitsspaltung von Norman Bates und diesem der Titelfrequenz. Aber vielleicht hat sie auf eine unbewusste Art irgendwo gewirkt. Das kann schon sein.
Mhm.
Interesting. Ja, okay. Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Ich habe noch was zum Ende.
Mhm.
Nee. Ich habe was zum Ende und ich habe was zum Anfang.
Och, Mensch.
Machen wir es klassisch, weil das ist hier, wir sind hier 1960. Fangen wir vorne an.
Okay.
So, Stichwort hier nochmal der Polizist, den wir beide aus unserem Gedächtnis gelöscht haben. Der wird ja auf sie aufmerksam, weil sie da am Straßenrand in ihrem Auto geschlafen hat. Und dann sieht er sie kurz darauf, sieht er ihr Auto und sie kurz darauf wieder, dann in der Stadt, in der nächsten, weil sie ihr Auto verkaufen will. Und zwar ganz schnell beim Autoverkäufer. Mhm. Auch eine längere Szene. Aber hier würde ich sagen, das ist klug gemacht, weil man dann mehr spürt, dass der Autoverkäufer sich denkt, das ist alles ein bisschen schnell. Wenn man die also in Echtzeit sozusagen erzählt, dann, wenn die erzählte Zeit gleich der Erzählzeit ist, dann versteht man umso mehr, warum das sich komisch anfühlen muss für den Verkäufer.
Mhm.
So. Und da steht der Polizist ja dann auf der gegenüberliegenden Seite, weil er und guckt sich an, was macht die denn da? Weil er fand sie ja irgendwie schon, hat sich komisch verhalten, als ich sie da am Straßenrand in ihrem Auto schlafend gefunden habe. Okay. Dann kommt aber sehr schnell der Moment, dass Marion Crane sieht, dass der Polizist sie beobachtet. Frage. Würdest du, Anne, wenn du Marion Crane bist in dieser Situation, dann dir nicht vielleicht überlegen, dass nicht, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, jetzt dein altes Auto loszuwerden und ein neues zu kaufen, wenn die Polizei das ja sieht?
Ja, gute Frage.
Mhm.
Ich finde, in der Szene machen mehrere Reaktionen keinen Sinn. Also ich finde sowohl Marion Crane als aber auch der Polizist. Also da hätte ich jetzt, also der Polizist guckt sich das ja alles total gechillt von der anderen Straßenseite aus an. Der unterbindet ja quasi auch diesen Autotausch, kann man ja fast schon nennen. Ne? Also sie gibt ja quasi ihr altes Auto in Zahlung, sagt man, glaube ich.
Ja.
Und bekommt dafür ein neues und muss noch ein bisschen was draufzahlen. Aber der unterbindet ja diesen Autotausch gar nicht.
Nö, warum auch?
Sondern erst, wenn die mit ihrer neuen Karre vom Hof fährt, kommt er mal gechillt rüber und fragt mal nach. So, also der hätte ja da auch irgendwie eingreifen können. Aber auch, muss man auch sagen, Chapeau Marion Crane. Also sie hat einfach offensichtlich die Nerven behalten und hat diesen Autokauf dann auch einfach durchgezogen. Aber so sinnig ist es halt nicht. Ne? Also sinnig ist es eigentlich nicht.
Nee, weil der einzige Grund, warum sie es ja macht, geht ja in dem Moment verloren. Wenn der Polizist es schon mitkriegt, also wenn es darum geht, ihre Spuren zu vertuschen, dann ist das ja in dem Moment hochgegangen. Ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass sie es noch durchzieht. Ich habe halt gedacht, sie sieht ihn und schwenkt um und tut so, als hätte, würde sie ihr Auto kurz mal inspizieren lassen, weil doch irgendwas klappert. Also das hätte ich wohl gemacht. Oder vielmehr meiner Figur geschrieben, dass sie versucht, da wieder rauszukommen.
Aber das macht sie ja nicht. Sie fährt wirklich mit einem anderen Auto dann.
Ja, und dann fährt der Polizist auch noch aufs Gelände. Genau, dann ist auch irgendwie komisch, dass er nicht so wirklich eingreift. Die anderen gucken ja auch komisch hinterher. So, warum das alles stattfindet, ist natürlich, dass man hinterher weiß, na klar, so auffällig, wie sie sich da verhalten hat, hat der Arbogast, hier ist er wieder, der Private Detective, keine großen Schwierigkeiten gehabt, ihre Spur zu verfolgen, weil sie ja so offensichtlich aufgefallen ist. Darum geht's natürlich.
Mhm.
Und sie nutzt die Zeitung, die sie dann davor einmal zieht, um halt zu gucken, wird irgendwo schon davon berichtet, wird irgendwo berichtet, dass $40,000 geklaut wurden in Phoenix. Die braucht sie natürlich, um dann, wenn sie bei Bates steht, zu sagen, sie kommt aus Los Angeles und nicht aus, aus Phoenix. Ja, aber das ist...
Die Zeitung hat ja auch noch einen schönen Payoff, ne? Weil das Geld, was sie geklaut hat, war ja eigentlich in einem Briefumschlag und im Bates Motel in ihrem Zimmer, mit der Zimmernummer 1, da packt sie quasi das Bargeld um und wickelt es in die Zeitung ein.
Ja.
Und es gibt diese eine Szene, wo wir Norman Bates für mich gefühlt in Echtzeit dabei zugucken, wie er so einen Wischmopp und einen Eimer nimmt und damit ins Badezimmer geht, um da die Spuren zu beseitigen. Da ist diese Zeitung, diese Zeitung, in der wir wissen, dass da drin der Geldbatzen ist, liegt auf dem Nachttisch. Und es ist eine Kamera, es ist ein Schwenk. Und diese Zeitung auf dem Nachttisch ist immer im Vordergrund.
Ja.
Die Handlung spielt sich im Hintergrund ab. Wir sehen im Hintergrund Norman Bates in das Badezimmer gehen.
Mhm.
Aber die Zeitung mit dem Geld ist immer sehr präsent im Vordergrund. Und das ist ja auch, ist es tragisch oder ist es fast schon lustig, dass Norman Bates die Zeitung, der checkt gar nicht, dass da Geld drin ist. Ne?
Ja.
Also der räumt alle Spuren weg.
Ja.
Findet diese Zeitung auf dem Nachttisch, nimmt sie, wirft sie in den Kofferraum und versenkt alles, inklusive Leiche und Kohle, halt im Sumpf.
Ja.
So, Geld ist fort.
Ja, und es ist interessant, weil es ist wirklich eigentlich nur noch tragisch. Also, warum wird es so inszeniert? Warum legt man das Geld so in den Vordergrund? Weil ja eigentlich Norman Bates macht er sauber, vernichtet alle Spuren, versucht jetzt seine Mutter zu retten. Ne? In dem Moment besteht keine unmittelbare Gefahr, dass sie auffliegt. Da ist ja nie jemand. So. Und einmal, wenn er draußen steht, fährt dann doch mal ein Auto am Motel vorbei. Aber es wäre jetzt arg krass gewesen, wenn ausgerechnet jetzt noch ein Mensch auftaucht, weil es geht ja gerade darum, dass das alles so abgelegen ist. Du kannst also jetzt nicht, um Spannung zu erzeugen und Stress und vielleicht fliegt er auf, ausgerechnet jetzt jemanden auf.
Also doch,
jetzt,
wir jetzt, hätten da jetzt, einen Reisebus
jetzt kommt die Busladung.
Ja, klar.
Jetzt kommt die Busladung, die sich verirrt hat da vorbei.
Natürlich.
Nee, das hätten wir nicht, weil wir auch gesagt hätten, ja, das ist jetzt aber praktisch, glaube ich. Sondern der Gedanke ist natürlich, du baust in dem Moment die Spannung auf, übersieht er die Zeitung, weil es ist ja nur eine Zeitung. Lässt er die da liegen? Kann die dann halt jemand später finden? Weil natürlich wird es darum gehen, also natürlich sucht man auch so nach einer Frau, die verschwunden ist, mit dem großen Hook aber auch von $40,000. Und es geht natürlich schneller wegen des Geldes, weil Marion Crane, wo ist sie? Das kann ewig dauern. So, ne? Und man setzt da schon diese Spannungselemente. Also darüber arbeitet man. Der Witz in Anführungszeichen ist natürlich, ach, er merkt's und weg ist das Geld und Ende im Gelände. So. Andererseits auch wieder gut, weil man sich dann fragt, ja, wie soll man denn da jetzt drauf kommen? Der hat ja wirklich alle Beweise vernichtet. Das Auto, das noch kurz nicht absäuft, was lustig ist und dann doch. Wie zur Hölle soll da man drauf kommen, dass die je hier gewesen ist? Ne? Das dann wiederum ist natürlich auch dadurch gesteigert, dass man kurz die Hoffnung hat, er könnte die Zeitung übersehen.
Ja, und dann gibt es natürlich noch den einen Papierschnipsel. Ne? Marion Crane hat auf einem Blog, weil sie es auch offensichtlich nicht im Kopf rechnen konnte, ne? 40.000 minus 700, das musste sie quasi untereinander schreiben und so ausrechnen.
Unfreiwillig.
Und nachdem sie dann diese schwierige mathematische Aufgabe gelöst hatte, nimmt sie den Zettel, zerreißt ihn in ganz kleine Fetzen und spült diese in der Toilette herunter. Und hey, Lila und Sam finden in der sonst wirklich akribisch gesäuberten Toilette, in dem akribisch gesäuberten Bad, finden sie, Achtung, jetzt wird's unfreiwillig lustig, finden sie einen kleinen Schnipsel, auf dem die Zahl ausgerechnet 40.000 draufsteht.
Ja.
Also offensichtlich hat das...
Nee, ich glaube nur 40.
Nee, echt?
Aber auch das ist noch...
Aber und das ist dann...
Das ändert
nichts. Das ist dann der Beweis dafür, dass sie offensichtlich da gewesen sein muss, weil sie eine mathematische Rechnung auf einem Stück Papier vollführt hat. What?
Yes, yes. Sekunde, genau das. Und dann sagt sie, aber es ist doch der Beweis, also Lila sagt, es ist doch der Beweis, dass sie hier war. Und dann sagt Sam, ja, aber Bates hat ja zugegeben, dass sie hier war. Mhm. Also, das kommt ja dann noch als nächstes. Also, das ist jetzt wirklich so, die wären jetzt, die hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Zwei Anekdoten noch, die mir gerade dazu einfallen.
Zwei Anekdoten?
Erstens, und zwar jetzt nur, weil du die Schnipsel erwähnt hast. Erstens, im Roman war es ein Ohrring.
Woher weißt du das? Hast du den Roman gelesen?
Internet.
Ach so.
Nein, Internet. Also wenn das Internet jetzt nicht lügt, dann ist dem so. Und das zweite, der zweite Punkt, ach genau, es war ein kleiner Eklat, dass in diesem Film eine Toilette gezeigt wurde. Man zeigte keine Toiletten im Amerika der 60er Jahre.
Wow, der Hitchcock, ey.
Oder eigentlich noch 50er, muss man sagen. Ne? Also war ja gerade erst. Ja, so. Du, wer kann es? Es ist halt spannend. So, wenn man so Dinge weiß, dann lädt das einfach das doch nochmal mehr auf, weil wir natürlich nie im Leben alleine doch die Reaktion, also wir würden ja heute niemals die Reaktion haben. Mhm. Eine Toilette, in der was runtergespült wird, so, ne? Also, keine Ahnung. Ich hatte jetzt gerade so ein Flash zu Trainspotting, ja, wo auch eine Toilette eine Rolle spielt, so. Sagen wir mal so, der Film entwickelt sich dann doch sehr schnell oft. Das war also offensichtlich noch ein Thema. Das, was ist offensichtlich? Eben nicht offensichtlich, man muss es wissen, dass das ein besonderer Shot war, unter anderem auch.
Wow.
Naja.
Sag ich jetzt echt zum dritten Mal in dieser Folge wieder was gelernt. Aber hey,
du,
ist so.
Zitate?
Oh ja, die haben wir ja noch gar nicht besprochen.
Nee, gar nicht.
You mean the old woman I saw tonight? Wasn't Mrs. Bates? Also, Leute, wer bis jetzt Psycho noch nicht geguckt hat,
Achtung,
der ist jetzt selber schuld, wenn er jetzt gespoilert wird. Also, die Auflösung am Schluss ist, dass Norman Bates im Grunde eine gespaltene Persönlichkeit hat und Anteile seiner vor, was war's? Zehn Jahren verstorbenen Mutter in sich trägt.
Mhm.
Und diese Morde, also am Privatdetektiv und an Marion Crane, hat, sag ich mal, physisch Norman Bates begangen, aber psychisch seine Mutter.
Ja.
Aus einer, was ist es, eine tiefen psychologische Analyse wird ja am Schluss noch von dem Psychiater, Psychologen abgegeben. Das ist ja auch wieder eine sehr lange Szene, also ein sehr langer Monolog, wo quasi diese Figur erklärt wird. Da geht es um Eifersucht zwischen Mutter und Sohn und also jetzt wisst ihr es. Wer es bis jetzt noch nicht wusste, Norman Bates ist der Mörder, aber quasi eigentlich die Anteile seiner Mutter in ihm.
Ja. Mhm.
Und apropos Horrorfilm und Schocker und so weiter, also da konnte ich mich auch noch gut dran erinnern. Es gibt ja am Schluss diese Szene, wo Lila in den Keller nicht vom Motel, sondern vom Wohnhaus geht. Und da sieht man quasi eine vermeintlich alte Frau, also mit so einer Dutt-Frisur auf einem Stuhl sitzen. Und dann fasst sie sie von hinten so vorsichtig an der Schulter. Und dann dreht dieser Stuhl sich um. Dann sieht man einfach irgendwie schon so ein halb verwesten Schädel,
ja.
Und also Norman hat die Leiche seiner Mutter quasi aus dem Grab gestohlen und bewahrt diesen Leichnam auf, weil er ja auch so gerne Tiere konserviert und das halt auch mit seiner geliebten Mutter versucht hat. Also das ist auch so ein Bild irgendwie, da bin ich auch ehrlich gesagt ganz, ganz froh, dass das schwarz-weiß war, weil das war schon auch ein Schocker.
Ja, auf jeden Fall.
Also und darum habe ich das Zitat gewählt, also einfach, weil es ist die Essenz dieses Films.
Ja, absolut. Gut gewählt. Ich habe ja auch ein Zitat, das sich auf die Mutter bezieht. Genau, aus dem Gründen. She's as harmless as one of those stuffed birds. So. Sagt er eigentlich gar nicht so, aber ich erfreue mich immer wieder an der anderen Sprechweise, die man noch in den älteren Filmen hatte. Das ist genau dieses besagte Gespräch, sagt Norman in dem schon von mir erwähnten Gespräch zwischen ihm und Marion. Wenn er einerseits gegen seine Mutter spricht und andererseits seine Mutter verteidigt, also das schon zu spüren ist. Und es ist halt interessant, wenn man es gibt ja, ne, diese Filme, wenn man sie, man die so einen Twist haben, die guckt man und dann kann man sie ein zweites Mal gucken und dann guckt man sie eben anders, weil man ja schon weiß, was kommt. Und wenn man weiß, was kommt, sind die Hinweise alle schon da. Wenn man, aber da, also man kommt da ja nicht von selber drauf. Mhm. Und hier ist natürlich auch dieser Hinweis, mhm, sie ist völlig harmlos, genauso wie diese ausgestopften Tiere. Und wie du gerade sagtest, da ergänzt sich unsere Zitate jetzt, als hätten wir es geplant. Er hat sie ja auch mit den Mitteln, die er daher kannte, konserviert, so gut wie es geht. So. Und diese Harmlosigkeit stimmt halt einerseits, rein physisch, aber psychisch ist sie das ja nicht, im Sinne dessen, dass er diese Anteile angenommen hat und sich selber als seine Mutter sieht.
Ja.
Und dieses Zitat ist so. Außerdem ist natürlich auch noch impliziert eigentlich wieder ein Ernten und ein Säen und Ernten, so herum, weil die ganzen ausgestopften Vögel schon säen, dass, was am Ende geerntet wird, dass die Mutter eben, dass der Leichnam der Mutter so gut konserviert ist und er seit 10 Jahren mit dem da im Haus leben kann. Ja. Das ist auch wirklich jedes Mal wieder, uff. Mhm. Und immer bei dieser Szene fällt mir ein, also natürlich habe ich den Film jetzt schon öfter gesehen, ich erinnere mich dann immer daran, dass ich an das erste Mal, als ich ihn gesehen habe und ich war also vielleicht 13, 14, so, weiß ich nicht mehr genau so. Ach. Ja, also ich, oder ja, oder weiß ich, also es ist jetzt gerade mein Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich war zu jung, um ihn zu sehen. Mhm. Jedenfalls erinnere ich mich daran, wie furchtbar ich diesen Moment fand und ich meine, ich muss halt doch noch, vielleicht, ich muss, glaube ich, ein Ticken zu jung gewesen sein, wie schlimm der ist für, also, mhm, für vielleicht ein noch nicht erwachsenes Wesen. Ich finde ihn immer noch schlimm, aber der Schocker ist schon immens.
Ja.
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 Ja. Ugh. Ja. Ugh, ist eh so. Wenn man das auch weiß und dann Norman Bates dazu sieht beim Spiel. Oh Gott. Jedes Mal furchtbar. Ja.
Dann habe ich nur noch eine einzige Sache. Und
ja,
das,
bitte, bitte.
Kann man, glaube ich, einfach bei jedem Hitchcock-Film einfach der Vollständigkeit halber noch sagen. Es gibt natürlich einen Cameo-Auftritt.
Natürlich.
Von Hitchcock und zwar in Minute 7. Das ist, er ist ein Passant oder er geht nicht. Er steht vorm Schaufenster von diesem Büro, Immobilienbüro. In dem Marion Crane arbeitet. So. Und das, was ich wirklich lustig finde, ich meine, man weiß mittlerweile, dass Hitchcock immer ein Cameo in seinen eigenen Filmen hatte. Das ist keine neue Info, aber ich finde wirklich interessant. Also es gibt ja auch andere Regiemenschen, die Cameos in ihren eigenen Filmen haben.
Ja.
Aber die sind manchmal so, ich sag mal, dezent, dass man sagt, und hast du XY gesehen, wenn du aus dem Kino rausgehst? Nee, echt? Ja doch, in der Einzigen. Nee, hab ich nicht gesehen. Mensch, das ist an mir vorbeigegangen.
Ja.
Und Hitchcock steht da und es ist so auffällig, unauffällig. Also, weil wer den nicht entdeckt in diesem Film, muss wirklich, also der muss blind sein und der muss nicht nur geblinzelt haben, sondern 20 Sekunden die Augen festgeschlossen halten. Nur dann kann einem dieser Cameo-Auftritt entgehen.
Aber das ist halt sein Style.
Auf jeden Fall.
Das macht er,
ja.
Da wird auch gerne noch mal die Kamera auf ihn geschwenkt, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht.
Mhm.
Ja.
Das Gegenteil von dezent.
Durchaus. Da kann ich noch kurz andocken. Hast du mitgeschnitten, dass die Assistenz, die andere im Büro, im Immobilienbüro, Hitchcocks Tochter ist?
Nein!
Ja, und er hat sich wohl auch den Cameo, also mutmaßlich, den, laut Internet, den gibt es die Theorie, dass er sich in diese Szene geschrieben hat, weil er hätte ja auch, keine Ahnung, sonst wo noch auftauchen können. Vielleicht hätte er vorbeikommen können und noch nach einer Cabin im Motel fragen können, wie wir gerade sagten.
Die Busladung. Er hätte Busladung, einer von denen.
Busladung, er hätte der Busfahrer sein können, der Busladung.
Genau.
Das wäre auch eine Idee gewesen. Ja, also dass er sich in die Szene reingeschrieben hat, damit er am Set mit seiner, also irgendwie Teil der Szene und anwesend sein konnte, wenn seine Tochter gespielt hat.
Entschuldigung, er hat Regie geführt. Er war wohl, nehme ich an, bei jeder Szene, die gedreht wurde, anwesend.
Ja, aber in der Szene mit ihr sein. Auch. Also in der Szene mit ihr und dazu.
Okay.
Für Hitchcock war der Film, du hast das vorhin schon mal gesagt, er hatte den quasi im Kopf schon gedreht, wenn er alle, also bis es zum Dreh kam. Und er hat ganz oft in einem abgeschirmten Kabuff gesessen am Set. Mhm. Und hat seine ganzen, hat Aufnahmeleitung und wer alles eben so am Set organisiert, das dann wirklich durchführen lassen. Weil er hatte den ja schon gedreht. Also er hat ja quasi das hier alles aufgestellt, jetzt muss das ja nur noch einer umsetzen. Boah, Wissen aus den Tiefen meiner Uni-Zeit. Aber eigentlich wollte ich nur sagen, das ist übrigens seine Tochter.
Wusste ich nicht. Wieder was gelernt, Mensch.
Ja. So viel gelernt heute.
Wow, aber wirklich. Wow. Wir beide und hoffentlich ihr, die ihr uns zugehört habt, auch.
Ja, das würde uns freuen. Damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen und auch am Ende dieser zweiten Staffel von Schon gesehen. Wir haben wieder 20 Folgen aufgenommen in dieser zweiten Staffel. Das war heute unsere 40. Folge. Mhm. Danke, dass ihr seit 2 Jahren immer wieder einschaltet. Es ist uns eine große Freude, Anna, es ist mir eine große Freude, mit dir diesen Podcast zu machen.
Danke gleichfalls.
Und wir kommen natürlich wieder zu einer dritten Staffel.
Natürlich!
Das steht ja außer Frage.
Na klar!
Genau. Genau, wir machen jetzt eine Sommerpause, ne? Weil
Sommer und
wollen
Pause,
wir. Genau. Und so, genau, das ist alles, was wir an Argumenten dafür brauchen. Und wir kommen wieder, und zwar am
3. September 2026.
Genau. Dann kommen wir wieder. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Abonniert den Kanal, klickt die Glocke, lasst uns gerne viele Sterne da. Lob, Kritik und Anmerkungen wie immer gerne an uns über unsere Instagram-Kanäle und unsere E-Mail-Adresse. Alle Informationen dazu in den Shownotes. Und dann bleibt uns nur zu sagen, habt einen wunderschönen Sommer.
Bleibt gesund.
Ja, auf jeden Fall. Bis zum 3. September.
Lisa, ich freue mich schon wieder. Ich freue mich schon wieder.
Ja, ich mich auch. Ich freue mich auch. Weiter geht's. Es ist so schön.
Heiter weiter. Bis dahin.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.